Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Nicht schon wieder. Das dachte ich, als ich zum wiederholten Male meine Brille vergessen und die Kontaktlinsen zu spät rausgenommen hatte. Nun musste ich mit pieksenden und trockenen Augen zurechtkommen. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle, die zur heutigen Predigt eingeschaltet haben. Sie kennen das sicherlich auch nur zu gut. Es gibt Fehler im Leben, die macht man nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das ist frustrierend und beschämend gleichzeitig. Man hätte es besser wissen können, sogar müssen. Und doch tappt man immer wieder in die gleiche Falle. Beruhigend ist, dass niemand perfekt ist. Und selbst dem großen Abraham, dem Stammesvater Israels, ist das passiert. Carsten Reinhold ist Pastor in Freudenstadt. Er nimmt in seiner Predigt Bezug auf diese Geschichte aus der Bibel und zeigt auf, wie Gott mit unseren Fehlern umgeht.
Haben Sie sich schon einmal geschworen, das passiert mir kein zweites Mal? Fehler in unserem Leben sind schmerzlich, manchmal unnötig und richtig blöd. Manchmal können wir aber auch aus Fehlern sehr effektiv lernen. Was aber, wenn wir einen Fehler in unserem Leben wiederholen? Wenn wir etwas ein zweites Mal falsch machen? Ich weiß nicht, ob Sie solche Leute kennen, die immer wieder das Gleiche probieren und immer wieder grandios scheitern. Vielleicht geht es Ihnen selber manchmal so. Und dann müssen wir uns die Frage stellen lassen, warum versuchen wir es immer wieder mit den gleichen Strategien, die schon in der Vergangenheit nicht funktioniert haben? Ich möchte heute mit Ihnen eine Geschichte eines biblischen Glaubenshelden lesen. Es ist Abraham. Hier in dieser Geschichte, die wir gemeinsam betrachten, schneidet Abraham aber alles andere als rühmlich ab. Er ist ziemlich menschlich. Wir finden diese Geschichte in der Bibel im 1. Mosebuch in Kapitel 20. Und ich lese ab Vers 1. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesch und Schur. Als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun, gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham, Was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort, und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter, so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Hause ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham. Und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte, siehe, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es gut ist, in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind. Und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, so dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Hause Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs willen, der Frau Abrahams. Wer die Bibel von Anfang an gelesen hat und schon mehr Geschichten von Abraham betrachtet hat, dem kommt diese Begebenheit seltsam vertraut vor. Schon einmal nämlich, in Kapitel 12 hat Abraham Sarah als seine Schwester ausgegeben. Schon einmal wurde sie wegen ihrer herausragenden Schönheit von dem Herrscher, damals dem Pharao, einkassiert. Und auch in Kapitel 12 kommt Abraham nur deswegen mit einem blauen Auge davon, weil Gott selbst machtvoll eingreift. So fragt man sich unwillkürlich, wenn man diese Geschichte hier liest, warum macht Abraham den gleichen Fehler ein zweites Mal? Hat er denn nicht klar gewusst, dass Gott solche Spielchen nicht mag? Wenn solche Fragen aufkommen, ist es immer gut, wenn man sich den Zusammenhang der biblischen Geschichte in Erinnerung ruft. Was war vorher passiert? In Kapitel 18 und 19 lesen wir eine sehr dramatische Geschichte. Es gab in der Nähe des Wohnortes Abrahams Städte in der Ebene, Sodom und Gomorra, die einen solchen moralischen Tiefstand erreicht hatten, dass Gott keine andere Möglichkeit sah, als sie durch ein göttliches Gericht zu vernichten. Aber Abrahams Neffe Lot lebt noch in dieser Stadt mit seiner Familie. Und so bespricht Gott mit seinem Freund Abraham seine Pläne. Es kommt zu einem ganz spannenden Dialog. Abraham und Gott gehen gemeinsam spazieren und Gott weiht ihn ein in seine Pläne. Abraham versucht Gott bei seiner Gerechtigkeit zu packen und sagt zu ihm, das kannst du doch nicht machen, dass du die Gerechten in der Stadt gemeinsam mit den Ungerechten umbringst. Und Gott antwortet mit Gnade. Er sagt, wenn nur so und so viel Gerechte in der Stadt sind, dann will ich alle verschonen. Man hat den Eindruck, es geht hier zu wie auf einem orientalischen Basar. Abraham handelt Gott sozusagen runter von 50 auf 10. Aber das ist kein echtes Feilschen. Denn Gott gibt nur allzu wenig nach. Man spürt zwischen den Zeilen, dass Gott eigentlich diese Stadt verschonen möchte. Er widerspricht Abraham nicht, sondern ist so froh, als er immer weiter hinuntergeht. Im Propheten Hesekiel heißt es später über Gott, dass er sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen und nicht eher daran, dass er umkehrt und lebt? Und Abraham hört bei 10 auf. 10 war die Mindestzahl damals für den Hebräer. Zumindest 10 Gerechte muss es doch in dieser Stadt geben. Lot lebt doch hier. Er ist doch ein Zeugnis für die anderen Menschen. Zumindest 10. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann bekommen wir den Eindruck, dass es in Sodom nur 0,5 gerechte Personen gab. Selbst Lot war eigentlich nur so eine halbe Glaubensportion. Und trotzdem wird Lot mit seiner Familie aus der Stadt heraus gerettet. Warum? Der Text macht es ganz deutlich. In Kapitel 19, Vers 29 heißt es: Es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten hinaus. Es war Abrahams Fürbitte, die diesen Einfluss hatte, diese Auswirkung hatte. Fürbittegebete sind mächtig, sie bewirken ganz viel. Das ist die Perspektive, die wir als Leser gewinnen. Aber was davon hat Abraham erfahren? Hat Abraham gewusst, dass Lot aus der Stadt gerettet wurde? Wir lesen in Vers 27 und 28 Folgendes. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Ja, gestern ging Abraham an dieser Stelle mit Gott spazieren. Gestern noch hat er die Verheißung von Gott entgegengenommen, dass Gott den ganzen Ort verschonen wird, wenn es nur 10 Gerechte dort gibt. Das klang so schön. Heute ist Gott nicht mehr da. Abraham steht an der gleichen Stelle und schaut hinunter und sieht, dass die ganze Ebene brennt. Gott ist nicht mehr da. Konnte es wirklich sein, dass es keine 10 Gerechten in dieser Stadt gegeben hat? Oder gab es vielleicht doch mehr als 10 Gerechte? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen wäre an der Stelle von Abraham. Da kommen Fragen auf. Wenn man sich eine Landkarte anschaut, dann fällt auf, dass Lot Richtung Südosten aus dem Tal geflohen ist. Nach Zoar. Später finden wir seine Nachkommen, die Moabiter und die Ammoniter, er im heutigen Jordanien. Abraham dagegen bewegt sich Richtung Südwesten. Und dazwischen ist das Tal des Gerichts. Dazwischen brennt die ganze Ebene und das Gericht Gottes ist ein Keil zwischen den beiden. Nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass ein Bote zu Abraham gekommen ist und ihm berichtet hat von der Errettung Lots. Auch nicht, dass Gott selber es ihm gesagt hat. Lot selber fristet sein Ende in einer Höhle, ohne andere Menschen. Es war niemand sonst da. Kann es sein, dass Abraham nicht davon erfahren hat? Was wäre Ihnen durch den Kopf gegangen an dieser Stelle? Abraham, und es ist sehr seltsam hier, Abraham zieht weg. Er packt seine Zelte ein und verlässt den Ort bei Hebron, an dem er viele Jahre gelebt hat. Diesen Ort, diesen Weg, den Abraham hier jetzt geht, ist der gleiche Weg, auf dem zuvor seine Magd Hagar geflohen ist. Ist auch Abraham auf der Flucht? Kennen Sie das? Haben Sie auch schon einmal schwierige Erfahrungen gemacht und haben daraufhin Ihren Wohnort gewechselt, Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Freunde? Nur um dann festzustellen, dass ungelöste Fragen oder schmerzliche Bilder sich nicht so einfach abschütteln lassen wie eine Spinne auf dem Ärmel? Abraham zieht zwar weg, aber diese Fragen bleiben. Entweder es gab wirklich weniger als 10 Gerechte. Und wir wissen aus dem Text ja auch, dass das stimmt. Aber was könnte denn die Schlussfolgerung für Abraham gewesen sein? Wenn es wirklich weniger als 10 Gerechte gab, wenn sich die Menschen von Lot nicht für den wahren Gott begeistern ließen, dann müssen die einfach abgrundschlecht verdorben und furchtbar böse sein. Sollte es aber doch mehr als 10 gerechte Menschen gegeben haben, dann würde das bedeuten, dass Gott nicht zu seinem Wort steht, dass er etwas versprochen hat und nicht gehalten hat. Schauen wir uns aber den Text an, was der Text sagt, um herauszufinden, was in Abraham vorgegangen ist. Während in Kapitel 12 die eigentliche Tat Abrahams viel ausführlicher erzählt wird, wird sie hier in Kapitel 20 nur kurz zusammengefasst. Wir erfahren viel mehr über Abrahams Innenperspektive. Es heißt hier, dass Abimelech Abraham fragt, was hast du beabsichtigt? Wörtlich könnte man sagen, was hast du gesehen? Welches Bild von der Realität hast du gehabt, das dich zu deinem Handeln veranlasst hat? Wie hast du das bewertet, was du erlebt hast? Und Abraham sagt hier in Kapitel 20, Vers 11, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort. Er ist nicht ganz sicher. Weil die Menschen in Sodom so schlecht sind, dann sind sie es höchstwahrscheinlich auch in Gera. Therapeuten nennen dieses Phänomen Übertragung. Wer eine Erfahrung gemacht hat mit einem Flüchtling, einer Politikerin oder einem Versicherungsvertreter, der geht irgendwie davon aus, dass andere dieser gleichen Gruppe auch so sein werden. Wir übertragen ständig im Alltag, ohne uns dessen bewusst zu sein. Und oftmals ist uns schon irgendwo bewusst, dass wir nicht alle Menschen in den gleichen Topf werfen können. Aber je weniger Kontakt wir zu einem Vertreter einer Gruppe aus Fleisch und Blut haben, desto mehr sind wir geneigt zu generalisieren. Die Chinesen sind die Muslime, die Aktienmanager. Und wahrscheinlich haben sie auch schon ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wenn ich nur diese paar Beispiele erwähne. Abraham hat hier einen Übertragungsfehler begangen. Er muss lernen, dass Gera nicht Sodom ist. In Sodom wurden sogar Männer sexuell belästigt. In Gera werden Ehen respektiert. In Sodom hat man nur darüber gelacht, als ein Gericht angekündigt wurde. In Gera fürchten die Menschen den wahren Gott. Abraham muss lernen, dass nicht alle Menschen, die ohne Gott leben, hoffnungslos schlecht und böse sind. Gera ist sozusagen das Rehabilitationsprogramm für Abraham von Sodom. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Wie steht es mit Abrahams Gottesbild? In Vers 13 heißt es, Kapitel 20, Vers 13, dass Abraham erklärt, es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ. Viele Übersetzungen geben diesen Begriff hier geschönt wieder, aber das ist das Wort, was wirklich hier steht. Das gleiche Wort, das auch verwendet wird, als Hagar sich in der Wüste verläuft. Umherirren. Kann es sein, dass Abraham wirklich solch ein Bild von Gott hat? Ja, Gott hat mich damals aus meiner Heimat, aus meinem Ursprungsland, aus Ur herausgerufen und nach Kanaan gebracht. Aber dort hat er mich im Stich gelassen und ich musste selber schauen, wie ich klar komme. Ist das nicht ein bisschen krass? Der Glaubensheld Abraham hat so ein Bild. Aber ich verstehe ihn. Schließlich hat Abraham zu diesem Zeitpunkt schon 24 Jahre lang ständig die Verheißung Gottes gehört, dass er einen Nachkommen haben wird. Immer wieder verspricht Gott Abraham durch unterschiedliche Bilder, dass er ein großes Volk, ja viele Völker in seiner Nachkommenschaft haben wird. Wie Sand auf der Erde, wie Sterne am Himmel. Und was ist? Abraham hat immer noch keinen Sohn. Doch, er hat einen, Ismael. Aber mit dem ist Gott ja nicht zufrieden. 24 Jahre lang, das ist eine lange Zeit. Und es passiert nichts. Hatten Sie auch schon mal so einen Gedanken? Dass Gott Verheißungen gibt, die er dann aber nicht hält? Haben Sie vielleicht schon einmal den Zuspruch Gottes gehört, dass Ihre Ehe geheilt wird, dass Ihr Kind wieder zu Ihnen zurückfindet und dann war es nicht so? Und was ist mit der Verheißung aus der Bibel, dass Jesus wiederkommen wird? Diese Verheißung finden wir an so vielen Stellen in Gottes Wort und schon wesentlich länger als 24 Jahre. Und was ist? Jesus ist immer noch nicht gekommen und wir sitzen immer noch hier im Schlammloch Erde fest. Ist Gott ein Gott, der einem einfach nur das Blaue vom Himmel erzählt? Abraham steckt fest an dieser Stelle. Und Gott hat jetzt ein Problem. Denn Gott sieht ganz genau, dass diese falschen Bilder, die Abraham über die Menschen, die ohne ihn leben hat, und auch die er über sich selbst hat, dass die falsch sind. Und die führen dazu, dass Abraham einen Fehler in seinem Leben wiederholt. Abraham ist sich ganz sicher, Menschen in Gerar sind so skrupellos, weil sie nicht mit Gott leben, dass sie mich um die Ecke bringen werden, nur um sich an meine hübsche Frau ranmachen zu können. Und die Schlussfolgerung daraus für Abraham ist, dass er selber für seine Sicherheit sorgen muss. Und dann kommt diese schlaue Maßnahme hier, dass er sich als der Bruder ausgibt von Sarah. Offenbar haben sie diese Strategie öfters mal hier auch angewandt in der Vergangenheit. Sie war sogar mit Sarah abgesprochen. Aber es hat nicht funktioniert. Und Gott hat ein Problem. Was macht er jetzt mit diesem Abraham, in den er so viel rein investiert hat? Wird er ihn fallen lassen? Wird er Abimelech statt ihm zu einem großen Volk machen? Nein, Gott hält an Abraham fest. Und es ist für mich hier sehr bewegend, dass Gott Abraham als einen Propheten bezeichnet. Er sorgt dafür, dass die Menschen damals den Respekt vor Abraham behalten, obwohl Abraham eigentlich völlig daneben gelegen ist mit seiner Aussage, gewiss gibt es hier keine Gottesfurcht und sie werden mich erschlagen. Noch beeindruckender aber ist, dass Gott Abraham einen ganz besonderen Gebetsauftrag gibt. Abraham hat ja ein ganz bestimmtes Problem. Er hat keine eigenen Kinder. Und was soll er jetzt tun? Wofür soll er beten? Der Text sagt, dass er genau dafür beten soll, dass die Frauen im Hause Abimelechs wieder Kinder bekommen. Und als Abraham das macht und gemacht hat, da lesen wir weiter in Kapitel 21, Vers 1 und 2, Der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Dreimal wird hier in zwei Versen betont, dass Gott geredet hat, gesagt hat, dass genau das eingetreten ist, was Gott angekündigt hat. Gott rettet Lot. Gott schenkt Abimelechs Frauen wieder Kinder. Und Gott lässt Sarah in ihrem hohen Alter noch einen Sohn bekommen. Genau wie er gesagt hat. Auch wenn es aus unserer Perspektive wie ein Umherirren aussehen mag, so führt Gott doch zielgerichtet ans Ende. Wie ist das bei Ihnen? Halten Sie vielleicht an schlechten Erfahrungen mit Menschen aus der Vergangenheit fest und lassen sich davon im Hier und Jetzt lähmen? Oder haben Sie den Eindruck, dass Gott nicht zu seinem Wort steht, dass nur heiße Luft herauskommt? Könne es sein, dass genau das der Grund dafür ist, warum wir Fehler in unserem Leben wiederholen? Menschen lassen sich nicht in unsere oft zu engen Schubladen hineinpressen. Und selbst wenn sie uns doch wie erwartet enttäuschen sollten, dann steht Gott doch treu und verlässlich zu seinem Wort. Paulus schreibt später einmal, wenn wir auch untreu sind, so bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So lade ich Sie heute ein, dass wir diesen Gott, der uns ganz behutsam an der Hand nehmen will, dass wir ihm vertrauensvoll und zuversichtlich folgen. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Lieber Vater im Himmel, wir müssen bekennen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir Fehler wiederholen. Vielleicht nicht nur zum zweiten Mal, sondern zum dritten, zum vierten Mal, sogar noch öfters. Und oftmals liegt es daran, dass wir falsche Bilder haben von anderen Menschen oder auch von dir. Und ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass auch Abraham, dieser große Gottesmann, diese Fehler begangen hat und wir daraus lernen können und sehen können, wie du auch mit ihm umgegangen bist. Ich möchte dich bitten, dass wir uns immer wieder hinterfragen lassen, dass wir unsere Bilder, die wir haben, verändern lassen, um dadurch auch neue Wege zu gehen. Denn du nimmst uns an der Hand und gehst uns voran. Dafür danke ich dir im Namen Jesu. Amen.